Stell dir vor, du hast ein Problem, einen Schicksalsschlag, familiäre Spannungen, Sorgen um deine Kinder vielleicht. So erging es Diana und Irina. Sie sehen im Fernsehen eine Hotline, ein Versprechen auf Hilfe von einem vermeintlichen Medium. Es will Dinge sehen, die anderen verborgen bleiben. Sie rufen an und was sie hören, trifft sie bis ins Mark. Auf ihrer Familie lastet ein Fluch. Tatort diesmal, Goldenstedt im Kreis Vechta und Petersfehn im Ammerland. Die Wahrsagerin am Telefon bietet Hilfe an. Aber das kostet. Erst kleinere Beträge, dann große, dann sehr große und irgendwann ist das gesamte Konto leer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Mein Name ist Julian Reusch und heute spreche ich mit Rainer Kramer, Journalist und Redakteur bei der Nordwestzeitung, über alle Hintergründe dieser Tat. Wir sprechen über einen Kriminalfall, bei dem der Glaube leichtgläubiger Menschen skrupellos ausgenutzt wurde. Bevor wir jetzt richtig in den Fall starten, möchte ich euch noch den Werbepartner dieser Podcast-Folge vorstellen. Es sind die Weser-Ems-Hallen Oldenburg. Ob in der Nacht oder am Tag, in den Weser-Ems-Hallen finden bis zu 300 Events jährlich statt. Ob mittendrin oder hinter den Kulissen, bewirb dich jetzt und gestalte mit einem starken Team die Events von morgen. Alle Informationen dazu unter jobs.weser-ems-hallen.de. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Moin Rainer, schön, dass du da bist.
Moin Julian, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern und lass uns auch als erstes über Diana sprechen. Sowohl sie als auch Irina, um die es später gehen wird, haben eigentlich andere Namen, wir nennen sie jetzt nur für diese Folge so. Was ist bei Diana im Leben im September 2023 etwa passiert?
Diana lebt in Goldenstedt im Landkreis Vechta und sie hatte ein privates Schicksal zu verkraften. Sie hatte einen Todesfall in der Familie, der dazu führte, dass sie Hilfe suchte. Die fand sie vermeintlich in einer Wahrsager-Hotline, auf die sie im russischen Fernsehen kam.
Da hat sie dann auch direkt angerufen. Sie war zum Tatzeitpunkt 64 Jahre alt. Und wen bekommt sie dann am Telefon zu sprechen?
Genau, sie ruft die Hotline an, die im Fernsehen gezeigt wird und bekommt Elsa an die Strippe, eine Wahrsagerin, die ihr in ihrem Leid helfen soll und die dafür sorgen soll, dass sie ihr schweres Leid besser tragen kann.
Sie spricht dann mit Elsa am Telefon, klagt ihr Leid, ihr Schicksalsschlag, nimmt sie schwer mit. Wie verspricht Elsa jetzt Hilfe? Wie sieht das genau aus?
Ja, zunächst einmal gibt es Anrufe, Telefonate, bei denen gemeinsam gebetet wird. Also die Diana ist russischsprachig, hat einen sehr gläubigen Hintergrund und morgens, ganz, ganz früh dann schon, kommen die ersten Anrufe immer häufiger. Gemeinsam wird gebetet, dazu müssen Fotografien ausgelegt werden etc. Dann geht es aber auch weiter, dass auch okkulte Gegenstände angeschafft werden. In einem Fall sollte Diana ein rohes Ei durch die Wohnung tragen. Hintergrund: sollte das Ei am Ende des Ganges noch roh sein, ist das Unheil noch nicht von Diana genommen und weitere Sitzungen müssten folgen. Das ist natürlich alles nicht kostenlos, ne, kann man sich vorstellen. Und die Beträge, die Diana zahlen soll, werden immer höher. Zunächst niedrige Beträge, dreistellig, zweistellig, dreistellig, dann wird es irgendwann vierstellig. Ja, die Forderungen werden immer größer.
Es werden immer größere Zahlungen, geht dann bis zu fünfstelligen Zahlungen. Doch irgendwann merkt ja, glaube ich, auch Diana, hey, Moment mal, ich laufe jetzt mit dem rohen Ei durch die Wohnung, das ist immer noch roh, meine Probleme sind immer noch nicht behoben. Wie reagiert sie darauf, wenn sie das feststellt?
Ja, irgendwann merkt Diana, das alles hilft hier nicht, ich komme nicht weiter und sie versucht, ihr Geld wieder zurückzufordern.
Das sagt sie Elsa am Telefon, ich möchte mein Geld zurück.
Genau, das sagt sie Elsa am Telefon, ich will mein Geld zurück. Elsa selber sagt dann aber, sie sei dazu nicht befugt, das Geld wieder zurückzuzahlen. Dazu müsste sie an ihre Chefin vermitteln.
Die Chefin heißt Tatjana.
Tatjana, genau.
Und mit der spricht sie dann auch, mit der Tatjana.
Mit Tatjana spricht sie auch und stellt ihr auch in Aussicht, dass das Geld wieder zurückfließen könnte. Dafür müsse sie aber zunächst weitere Zahlungen leisten, um beispielsweise Versicherungen, Steuern bezahlen zu können etc. Wenn die Zahlungen dann eingegangen sind, dann würde aber das große Geld wieder zurückkommen.
Du sagst schon, es wurden immer mehr Beträge, immer größere Beträge. Über welche Summe sprechen wir am Ende im Fall Diana? Wie viel Geld hat sie am Ende überwiesen
Bei Diana sind es so rund 100.000 Euro, die von ihrem Konto geflossen sind.
100.000 Euro, die in diese gläubige Wahrsagerin geflossen sind. Es ist dann aber auch, glaube ich, sogar zu persönlichen Geldübergaben gekommen. Von denen musst du auch nochmal erzählen.
Genau, es gab mehrere persönliche Geldübergaben, vor allen Dingen, wenn es um größere Beträge ging. Na, die wurden zumeist im Landkreis Vechta irgendwo, im Goldenstedt wurde sich vereinbart.
Beim Nettomarkt war das auf dem Parkplatz.
Beispielsweise, ja. Genau. Da traf man sich und hat das Geld übergeben. Und eine größere Übergabe sollte dann in Vechta beim Burger King vor dem Fastfood-Restaurant passieren.
Aber das war eine besondere Geldübergabe, denn naja, da war dann zumindest schon der Punkt erreicht, wo die Polizei eingeschaltet war. Wie kommt jetzt die Polizei hier ins Spiel?
Irgendwann hat sich Diana an ihre Söhne gewandt. Die haben die Polizei eingeschaltet und die sind der Sache dann auf den Grund gegangen.
Bei dieser Geldübergabe in Vechta ging es, glaube ich, nochmal um 1.000 Euro war es. Korrigiere mich, ich glaube, das war so die Summe, ja. 1.000 Euro. Hm. Die hat die Polizei auch zur Verfügung gestellt, weil Diana schon ihr ganzes Geld verloren hatte. Ja. Was ist dann passiert? Die Polizisten haben sich da quasi inkognito auch aufgehalten.
Genau, die Polizisten haben die Geldübergabe fingiert. Erstmal haben sie 1.000 Euro aus Eigenmitteln zur Verfügung gestellt. Dann haben die sich Polizistinnen, Beamtinnen, haben sie als Taxifahrerin beispielsweise in die Szenerie eingespielt und haben dann gewartet, dass die Geldübergabe stattfinden kann.
Und zu der kam es dann auch und es wurden zwei Männer festgenommen.
Es gab zu der Geldübergabe und dann klickten die Handschellen. Festgenommen wurden ein 43-Jähriger und ein 49-Jähriger.
Genau, wir nennen sie für diese Folge Slava und Maxim. Dann waren Slava und Maxim festgenommen worden. Wie haben sie reagiert? Auch was kann man zu den beiden sagen?
Slava und Maxim haben beide belarussische Wurzeln. Beide sagten aber gegenüber der Polizei, dass sie letzten Endes nicht zu den Hintermännern gehören, sondern nur kleine Rädchen im Getriebe des Verbrechens gewesen seien. Der eine Fahrer, der andere nur für die Geldübergabe zuständig.
Und sie haben dann auch, glaube ich, einen vermeintlichen Chef noch ins Spiel gebracht.
Im Zuge der Vernehmung kamen dann mehr Hintergründe zutage und die führten nach Nordrhein-Westfalen, nach Krefeld genauer genommen. Da wurde ein Arthur, so nennen wir ihn, genannt, der Kopf des Ganzen sein soll.
Arthur, 53 Jahre, ebenfalls belarussische Wurzeln. Der wurde dann festgenommen, weil er von Maxim und Slava als Chef benannt wurde. Also merkt man relativ schnell, dass hier wirklich eine Bandenstruktur dahinter hängt. Überraschenderweise gibt es keine Wahrsagerin Elsa, sondern es war eine Bande, die damit Geld verdient hat. Die Ermittlungen liefen weiter zu der ganzen Szenerie und dann kommt auch ein zweites Opfer ins Spiel. Jetzt sind wir bei Irina, zu der muss auch noch was erzählen.
Ja, im Zuge der Ermittlungen ist dann, also letzten Endes waren hier bei uns im Bereich 9 Fälle angeklagt. Die Bande war deutschlandweit aktiv. Besonders eindringlich schilderte Irina ihren Fall, so nennen wir sie, kommt bei uns aus dem Ammerland, genau aus Petersfehn.
Genau, 67 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Genau. Und ebenfalls, glaube ich, auch russische Wurzeln.
Hat auch russische Wurzeln und das Vorgehen bei Irina gleicht sehr auch dem Vorgehen im Fall Diana. Auch da ist Irina über das russische Fernsehen auf die Wahrsager-Hotline gestoßen, hat diese dann angerufen, um persönliche Probleme zu klären.
Sie sprach davon, dass sich ihre Familie voneinander entzweit hätte, weggerückt sei. Und bei ihr hieß sie, die Wahrsagerin, dann nicht Elsa, sondern Eva. Und was sagte Eva ihr dann? Weil sie sprach dann, glaube ich, auch von einem Fluch, der auf ihr liege.
Ja, besonders dreiste oder besonders
emotionale,
nur besonders emotionale Ausführungen. Letzten Endes sei sie dafür verantwortlich, was in der Familie geschehe. Für einen Familienmenschen, wie sich Irina auch dargestellt hat, natürlich besonders tragisch. Die Familie sei voneinander weggerückt, dafür sei ein Fluch zu verantworten, der auf ihr liege.
Genau, der sei von der Mutter auf sie übergegangen und sie ist jetzt die Verantwortliche, dass die Familie halt nicht mehr intakt ist. So hat sie es ja dann wahrgenommen, ne?
Sie ist verantwortlich für alles Unglück, was in der Familie passiert, genau.
So, und auch da hat natürlich die Wahrsagerin am Telefon, dieses Mal Eva, Lösung parat. Es geht natürlich auch wieder um Gebete, Kerzen, ich glaube auch irgendwie Krone, Fotografien und so weiter. Mhm. Aber auch, ja, Das kostet, ne?
Natürlich kostet das, genau. Zunächst mal 600 Euro für Gebete muss man anzahlen. Dann muss eine Reinigung erfolgen. 5.000 Euro werden dafür fällig. Dann müssen Spenden an Kirchen gemacht werden. An 33 Kirchen soll gespendet werden, damit der Fluch gebrochen werden kann. Auch das kostet. Letztendlich wird für alles Geld verlangt.
Selbst eine Spezialistin war auf einmal im Gespräch, damit sie in Trance versetzt werden könnte. Also es wurde da wirklich kein Argument irgendwie zurückgehalten, um irgendwie Geld zu bekommen.
Weil man ihr auf normalem Wege nicht mehr helfen könnte, sollte diese Spezialistin in Trance versetzt werden, damit sie noch näher an die Wurzeln des Problems gehen könnte, um den Fluch zu brechen. Das ist notwendig. Dann sollte Irina Fleisch bereitlegen, in das sie dann mit einem Messer sticht. Eier und Salz sollte sie bereitlegen.
Wenn man so außenstehend ist, ist es einfach obskur.
Ja, kaum nachzuvollziehen, ne? Dass man da bei solchen Anweisungen jemand auch mitspielt.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den wir vielleicht kurz klären müssen, weil wenn wir über diese Fälle von Diana und Irina sprechen, dann sprechen wir halt auch, wie man merkt, über ein kulturelles Umfeld, in dem der Glaube in wirklich ganz verschiedenen Formen eine große Rolle spielt. Wir haben erwähnt, jeweils Wurzeln, Verbindung nach Russland, aber auch in vielen anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion ist das Vertrauen in spirituelle Kräfte, in Wahrsagerei, Flüche oder auch Heiler tief verwurzelt. Es gibt da ein starkes Nebeneinander von orthodoxem Christentum, Volksglauben, Esoterik. Und das liegt vielleicht auch darin, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also einem Staat, der die Religion offiziell unterdrückt hat, da haben viele Menschen danach einfach Halt gesucht und dann auch in Esoterik und anderen Wegen ihr Mittel gefunden, weil es auch eine Zeit gab von großer Unsicherheit, wirtschaftlicher Not, sozialen Umbrüchen. Und deswegen kamen diese alten Glaubensvorstellungen dann ja wieder zurück und die Spiritualität entfaltete sich da. Und deswegen auch Wahrsager waren da ganz beliebt, bekamen auch große Bühnen. Manche traten sogar im Fernsehen auf. Und auch das gilt halt bis heute. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie von offiziellen Stellen keinen Halt bekommen, sei es von Staat, Ärzten, Psychologen, suchen sie teilweise woanders Trost in ja, solchen Versprechenritualen im Glauben in höheren Kräften. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, was dahinter verbirgt ist.
Ja, sicherlich. Vergessen darf man, glaube ich, auch nicht, dass diese Verbrecherstruktur, die da letzten Endes ja hinter steckte, auch mit Druck gearbeitet hat. Also es gab Dutzende Anrufe über den Tag immer wieder. Die Frauen wurden wirklich massiv unter Druck gesetzt.
Du hast ja auch Irina dann vor Gericht erlebt. Vielleicht kannst du sie mal beschreiben, damit wir auch so ein Bild bekommen von ihr. Also sie war das Opfer im zweiten Fall.
Irina kam wirklich als gebrochene Frau in den Gerichtssaal. Das war vor dem Landgericht in Oldenburg. Sie schilderte unter Tränen, was passiert war. Sie sagte selber auch, ich wusste nicht, was mit mir geschieht, musste ihre Aussagen immer wieder unterbrechen, weil sie in Tränen ausbrach und bekam dann von der Vorsitzenden Richterin auch eine kurze Unterbrechungszeit zugestanden. Da saß eine gebrochene Frau vor dem Gericht, ja.
Die ja auch alles verloren hat. Wir können vielleicht mal erzählen, um was für eine Summe sprechen wir bei Irina?
Bei Irina sind wir insgesamt bei rund 80.000 Euro. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem, was Irina monatlich zur Verfügung hat, dann stellt sich, glaube ich, ein ganz interessantes Bild dar oder ein ganz klares Bild dar. Rentnerin ist Irina und hat pro Monat ungefähr 1.000 Euro zur Verfügung.
Ihr ganzes Erspartes ist damit weg gewesen.
Ja, nicht nur ihr Erspartes. Also ihr Konto war längst leer. Dann hat sie bekannte Familienmitglieder angefragt und gebettelt letzten Endes um Geld, damit sie den Forderungen nachkommen konnte. Zwischendrin gab es auch mal kurioserweise Überweisungen von Unterstützern. Letzten Endes wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, damit man sie so ein bisschen bei der Stange halten kann, ne?
Und sie hat dann immer wieder Geld bekommen und sie ist ja sogar auch zur Bank gegangen, um auch nochmal weitere finanzielle Möglichkeiten zu haben.
Genau, sie ist dann zur Bank gegangen, um einen Kredit aufzunehmen. 40.000 Euro wollte sie aufnehmen und die hat sie auch bekommen.
Überraschenderweise mit 1.000 Euro, ne, ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich, so einen Betrag zu bekommen. Und auch das Geld ist eigentlich mehr oder weniger komplett in diese Bande geflossen, denn auch da gab es ja noch persönliche Geldübergaben. Ich meine, es waren 3 an der Zahl beim Markt in Bechleu. Ne?
Genau, hier beim Famila-Markt hat man sich verabredet, immer an verschiedenen Orten, aber einigermaßen gut frequentierte Plätze, wo man sich getroffen hat. Dann wurde kurz das Geld übergeben, das ging alles relativ schnell im Gegensatz dazu.
Austausch bekam
im Austausch
sie was, ne?
Dafür hat Irina dann ein Amulett bekommen und dieses Amulett sollte dann im Nachgang telefonisch mit Energie aufgeladen werden, wie sie schilderte, damit
ihr geholfen werden kann.
Damit ihr geholfen werden kann, genau.
Wie auch immer. Aber ich finde, das zeigt ja auch nochmal, wie auch die Bande vorgeht, ne? Also sie haben schon 3 Geldübergaben mit wirklich hohen Summen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, einmal waren es 40.000 Euro, einmal 10.000 Euro, einmal 20.000 Euro. Also haben schon mit 3 Geldübergaben 70.000 Euro gemacht. Sie geben dieses Amulett und sagen dann, aber wir müssen weiter in Kontakt bleiben, weil ne, wir müssen dir ja weiterhelfen, um wahrscheinlich möglicherweise noch mehr Geld daraus zu ziehen.
Ja, genau. Genau, so. Immer so ein Stück weit arbeiten und ein wenig anfüttern, um die Opfer bei der Stange zu halten, ja.
Und auch das hast du ja gesagt, es waren am Ende 9 Fälle, die verhandelt worden sind. Wir haben jetzt mit Diana und Irina hier quasi 2 Persönlichkeiten mal rausgegriffen. Aber so war es dann deutschlandweit mit dieser Hotline, die in diesem deutsch-russischen Fernsehen lief. Bei Irina, wie gesagt, eine Rentnerin, wenig Geld, fragt sogar Familienangehörige nach Unterstützung, nach Geld. Das muss doch irgendwann mal auffallen, dass da irgendwas nicht so richtig läuft.
Ja, ihre Nichte letzten Endes war es, die gemerkt hat, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Die hat dann mehrfach gefragt und irgendwann ist Irina dann eingebrochen und hat gestanden, wie es um sie steht und was ihre Probleme sind. Ja, und das ganze Kartenhaus ist zusammengebrochen.
Also sie hat dann unter Tränen gebeichtet, was passiert ist. Es kam zur Anzeige, dann wurde klar, wir sprechen über die Bande, die auch Diana um das Geld gebracht hat. Und da wurde ja Arthur als Chef benannt von Slava und von Maxim. Der war dann auch der beim Landgericht Oldenburg vor Gericht war. Und ihm wurde dann, glaube ich, zur Last gelegt, diese 180.000 Euro erbeutet zu haben. Was sagte er dazu?
Genau, Arthur hat einen separaten Prozess bekommen von dem Landgericht, weil er als Chef des Verbrecherrings oder der Bande galt. Er selber war der Ansicht, er sei ebenfalls nur ein kleines Rad und hätte letzten Endes nur Adressen weitergegeben etc., sei aber keineswegs der Kopf dahinter.
Also er sagt, er hat nur Adressen weitergegeben zu einer höheren Instanz, hat er
genau.
Die benannt?
Nein, er hat diese Instanz dann nicht genannt, das hat er offen gelassen, er sei aber nur ein kleines Rad.
Und er sprach dann, glaube ich, auch noch von einem Streit, weswegen er jetzt auf einmal im Mittelpunkt saß.
Genau, letzten Endes war seine Aussage, er sei lediglich Opfer einer Auseinandersetzung. Mitangeklagte gehörten auch zu einem Bautrupp, dem er als Vorarbeiter vorstand. In diesem Bautrupp hat es dann wohl Streit gegeben, so wie es hieß. Und Arthur meinte dann, durch diesen Streit sei er jetzt quasi als Kopf des Ganzen hingehängt worden.
Also Teile der Bande gehörten auch dem Bautrupp an, ob es jetzt 100% deckungsgleich ist, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall gab es da Überschneidungen und so hat er sich dann verteidigen wollen, ich bin hier nur ein Opfer, weil man gerade mir eins auswischen will.
Richtig, genau. Das war so die Aussage, deswegen gab es auch 180.000 Euro Schaden letzten Endes, darum ging es in der Verhandlung vor dem Landgericht. Seiner und auch die Aussage seiner Verteidigung war, da ich nur ein kleines Rädchen bin, konnte ich nur 1% des ganzen Gewinns durch die Verbrechen entstanden ist, der ist bei mir hängen geblieben. 1% von 180.000, da sind wir bei 1.800 Euro.
Genau gesagt, 1.792,80 Euro hat er gesagt, sind bei mir hängen geblieben. Also ja, diese 1% der Summe, das war die Verteidigungsstrategie. Also er hat ja nicht 180.000 Euro erbeutet, sondern nur diese knapp 1.800. Wie hast du ihn denn eigentlich wahrgenommen beim Prozess? Was ist das für ein Typ? Wie hat er auf dich gewirkt?
Ja, er hat im Prozess gerade bei den Aussagen der Opfer relativ, also die meiste Zeit zu Boden gesehen, hat die Opfer nicht angesehen. Möglicherweise spielte auch so ein gewisses Schuldbewusstsein da eine Rolle. Es ist schwer von außen zu beurteilen, dass da jetzt ein kriminelles Mastermind vor Gericht saß, das mit Sicherheit nicht.
Trotzdem ist ja irgendwann ein Urteil gefallen. Wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hat gesagt 180.000, Verteidigung wollte auf 1.800 Euro. Wie hat das Gericht das am Ende beurteilt?
Man musste letzten Endes einsehen, dass die 180.000 Euro einfach nicht nachzuweisen sind. Also ihm konnte nicht nachgewiesen werden, dass er der Kopf hinter allem ist. Und die 180.000 Euro müsse er dafür auch nicht zurückzahlen. Es blieb also bei diesen 1.800 Euro, die fällig wurden.
Das Gericht ist der Verteidigung insofern gefolgt, dass man halt keine anderen Beweise hatte, dass es anders war, im Zweifel für den Angeklagten, wenn man so will. Was war das Urteil, was er bekommen hat, Arthur?
Letzten Endes 3 Jahre und 6 Monate Haft. Die Strafe ist doch schon deftig ausgefallen.
Trotz nur 1.800 Euro am Ende, aber natürlich die Masche dahinter wurde ja mit bestraft. Du hattest es schon gesagt, er wurde ja extra verurteilt, bekam extra Prozess. Slava und Maxim hatten, wie gesagt, als Geldabholer und Fahrer schon vorher Urteile bekommen. Der eine 1 Jahr und 9 Monate auf Bewährung mit 60 Stunden gemeinnützige Arbeit. Der andere erst 1 Jahr und 5 Monate ohne Bewährung, hat dagegen nochmal Berufung eingelegt und hat dann auch eine Bewährungsstrafe bekommen.
Genau, die Bewährungsstrafe dann auch von dem Landgericht. Da ist dann letzten Endes mit eingepreist worden, dass er schon so lange in Untersuchungshaft gesessen hat.
Genau, 9 Monate in U-Haft wurden ihm da schon angerechnet. Wie hat denn Arthur auf das Urteil reagiert? Ich glaube, er ist ja auch nochmal dagegen vorgegangen.
Genau, sowohl die Verteidigung von Arthur als auch die Staatsanwaltschaft haben beide Revision angekündigt. Der Fall liegt jetzt beim Bundesgerichtshof. Entschieden ist noch nichts. Das wird auch wohl noch einige Monate dauern. Bekanntlich sind solche Fälle ja nicht mal eben schnell abgeurteilt.
Nee, auf jeden Fall. Also da wirst du mit Sicherheit dranbleiben und schauen, wie das ausgeht. Aber vielleicht noch einmal kurz die Frage, die 180.000 Euro, sind die wieder aufgetaucht?
Also meiner Kenntnis nach nicht, nein.
Und die Frage ist auch, wenn es Hintermänner gab, wo waren sie? Sitzen sie in Belarus, sitzen sie in Deutschland? Man weiß es einfach nicht, dazu gab es noch keinen Ermittlungserfolg. Damit schließen wir jetzt so langsam die Akte des Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Wer in einer Lebenskrise steckt, wer sich überfordert, verzweifelt oder allein fühlt, ist besonders empfänglich für vermeintlich einfache Lösungen, für Trost, für Versprechen. Und genau dort setzen die Täter an, die mit Aberglauben, Wahrsagerei und spirituellen Heilsversprechen arbeiten. Sie nutzen also keine Waffen, sondern vor allem Worte, Angst und das Bedürfnis nach Kontrolle in einer chaotischen Situation. In diesem Fall ging es also nicht einfach nur ums Geld, es ging um emotionale Abhängigkeit. Und das Gefühl, dass ein unsichtbarer Fluch die eigene Familie bedroht und dass eben nur die Täter angeblich in der Lage sind, diesen Bann zu brechen. Wer einmal in diesem gedanklichen Netz gefangen ist, denkt auch nicht mehr logisch. Entscheidungen werden aus Angst getroffen, aus Hoffnung oder auch aus purer Verzweiflung. Das sollten wir jetzt nicht belächeln, sondern ernst nehmen, denn der Fall zeigt, wie schnell Menschen in eine emotionale und finanzielle Falle geraten können, selbst bei einem so hoch entwickelten Rechtsstaat wie Deutschland und wie groß auch die Lücken sind, wenn es um Aufklärung, psychologische Hilfe oder kultursensible Beratung geht. Also vielleicht die zentrale Lehre aus diesem Fall, dass wir nicht nur vor den Tätern schützen müssen, sondern auch davor, wie verletzlich Menschen werden können. Aber Rainer, vielen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung, Julian.
Sehr gern. Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns riesig über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft uns extrem, noch mehr Menschen zu erreichen. Und vielleicht leitet ihr es auch noch mal an den einen oder anderen Freund oder Freundin weiter. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in 14 Tagen mit einem neuen Fall wieder. Bis dahin. Tschüss.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.